Willkommen zu Auf Holz bauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind Jonathan und
Witold.
Und wir sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau. Ins neue Jahr starten wir mit etwas Besonderem. Mit einer vierteiligen Serie zu Deutschlands höchstem Holzgebäude, dem Roots in Hamburg.
Dazu sprechen wir mit beteiligten Personen aus den vier Fachdisziplinen Architektur, Tragwerksplanung, Brandschutz und Ausführung im Holzbauunternehmen. Wir wollten unter anderem wissen, wie kommt man zu so einem Projekt? Wie hat sich das Projekt weiterentwickelt? Was waren die Besonderheiten und Herausforderungen? Wie verlief die Zusammenarbeit im Team? Und wie entwickelt sich eigentlich gerade der Holzbau in Norddeutschland? Darüber hinaus durften wir wieder vier angenehme und interessante Menschen kennenlernen und einen spannenden Einblick in deren Schaffen erhalten.
Den Anfang unserer Serie macht Uta Mainz. Uta ist Architektin und arbeitet bei Stürmer Murphy & Partner in Hamburg. Uta führt uns in die Thematik ein und stellt das Projekt und seine Besonderheiten vor. Außerdem sprechen wir darüber, wie es überhaupt zu dem Projekt gekommen ist. Viel Spaß beim Anhören. Wer ist, also du sitzt vor mir, Uta Mainz ist dein Name, das weiß ich schon. Du bist Architektin, aber was gehört noch zu dir und wie bist du überhaupt zur Architektur gekommen und dahin, wo du jetzt heute bist, bei Stürmer Murphy Partners?
Ich bin schon so lange bei der Architektur, dass ich brauche sozusagen, mich zurückzubesinnen. Also ich bin Uta Mainz, ich bin die Projektleiterin für das Roots und ja, wir haben uns kennengelernt in Stuttgart bei dieser Pro-Holz-Veranstaltung, wo wir das Roots rundum vorgestellt haben. Wie bin ich zur Architektur gekommen? Ich glaube, weil, also eigentlich bin ich vom Theater aus zur Architektur gekommen. Ich habe mich für Bühnenbild interessiert und aber auch für Regie und Dramaturgie. Und
aber Moment, wie, da muss ich kurz reingehen. Ja, wie war denn deine Ausbildung?
Geht also, jetzt sehr weit zurück.
Bist du Theaterwissenschaftlerin zurück. Eigentlich, oder?
Nein, ich habe dann Germanistik studiert erstmal.
Okay.
Also dann aber nach zwei Hospitanzen am Theater gemerkt, dass das für mich doch zu eine geschlossene Parallelwelt, sage ich mal, ist. So habe ich das empfunden. Und konnte mich aber nicht, also habe mich sehr schwer getan, mich auf ein Fach so zu fokussieren. Ich bin, glaube ich, mehr so ein Generalist. Und mich interessieren eben sehr viele verschiedene Facetten. Also das Soziologische, das Künstlerische, Kunstgeschichtliche, das Konstruktive, also auch das Praktische und auch gesellschaftlich Relevante. Das war, glaube ich, auch das, was ich gesucht habe. Und deswegen bin ich tatsächlich, glaube ich, da bei der Architektur gelandet, weil das eben so vielfältig ist und so viele verschiedene Facetten abbildet. Und das ist schon auch was mich bis heute so in meinem Beruf trägt, was mich irgendwie interessiert und wo
die
ich.
Die Stadt als Bühne, meinst du?
Nee, jetzt jenseits des Theaters sozusagen doch auch eben etwas zu schaffen, was was erstmal etwas zu schaffen, was dann sichtbar ist, finde ich sehr schön an dem Beruf. Aber eben auch, was irgendwo gesellschaftlich eine Relevanz hat, weil man prägt ja die Räume um sich herum, man prägt die Räume für die Menschen und das finde ich nach wie vor sehr, sehr spannend.
Cool. Und dann bist du quasi über den Umweg Theater zum Architekturstudium gekommen. Hast du hier in Hamburg studiert?
Nein, ich habe in Kaiserslautern studiert, im Pfälzerwald.
Ah, okay.
Genau. Und bin aber dann von dort aus sehr viel ins Ausland gegangen.
Ja. Kommst du aus Norddeutschland ursprünglich? Oder?
Mein Vater kommt aus Hamburg, meine Eltern, aber ich bin in der Nähe von Düsseldorf aufgewachsen.
Ja.
Aber als ich studiert habe, gab es noch ZVS. Mhm. Da musste ich erstmal genau gucken, wo Kaiserslautern liegt.
Kenne ich auch noch.
Ja.
Ich nicht.
Also zentrale Studienplatzvergabe.
Ah, okay.
Da hat man sich bei der ZVS beworben und hat Audiokommentar für alle Kinder und den Zuhörenden und hat sich bei der ZVS beworben und wurde dann einfach zugeteilt einer Uni.
Genau, und dann konnte man erstmal gucken, wo man gelandet ist.
Das ist ja lustig.
Ja,
und das war dann so ein sechsame Lotto, wenn man eine Stadt irgendwie bekommen hat, die man gut fand.
Ja, man konnte sich was wünschen, aber das hat nicht geklappt. Oder? Ja. Genau, aber ich hatte dann, Kaiserslautern war eine super Basis, das war sehr klein und persönlich, und es waren eben wenig Wochenendheimfahrer, weil alle dorthin versetzt worden sind, und das war eigentlich super. Dadurch haben wir da sehr viel gemacht, und es war auch spannend dort, weil es sehr viele so Konversionsflächen gab, also auch dann durch Amerikaner, die dann ja nach stationiert waren und nach abgezogen sind, und wir dann in diesen Kasernen so Workshops gemacht haben und so. Das waren auch spannende Zeiten.
Cool.
Ja, und dann bin ich aber von dort aus, das war meine Basis, sehr viel. Ich habe also in Basel, in London bei Chipperfield, ich war in New York, ich habe in Irland ein Jahr studiert. Also ich bin immer viel ins Ausland gegangen und habe aber da dann wieder meinen Abschluss gemacht.
Ja. Ja.
Und dann bin ich auch von dort aus direkt nach Hamburg. Nicht gleich hier in dieses Büro, aber bin ich schon jetzt sehr lange hier.
Ja.
Bei Stürmer Murphy Partner in diesem Büro, ja.
Schön. Und hast du immer an einer bestimmten Art von Projekt gearbeitet oder auch an so vielen verschiedenen Sachen? Vielleicht die Frage zuerst.
Ah, nee, ich habe an vielen verschiedenen Sachen gearbeitet. Es ist ja auch immer so, dass die Bauaufgaben sich auch mit der Zeit wandeln, also das, was dann vorrangig zu planen ist. Also eine Zeit lang war sehr viel Bürobau gefragt. Dann ging es mehr Richtung Wohnen. Wir planen jetzt nicht ganz kleine Projekte, sondern unser Büro ist ja eins der mittleren Größe. Wir sind immer so zwischen 40, 50 Mitarbeitern gewesen und haben dann schon Projekte, die etwas größeres Bauvolumen hatten. Also jetzt weniger die Einfamilienhäuser oder so etwas, sondern schon immer größere Projekte. Und haben auch viel in Hamburg geplant. Also so, dass ich jetzt auch, was ich auch total klasse finde, wirklich auch durch die Stadt gehen kann und an vielen verschiedenen Gebäuden mitgewirkt habe oder sogar Projektleitung gemacht habe. Das ist irgendwie auch ein tolles Gefühl.
Ja.
Uta, erzähl uns noch ein bisschen über euer Büro mal. Stürmer Murphy & Partners, wofür steht ihr? Wer seid ihr? Welcher Tradition folgt ihr?
Wir sind ein mittelständisches Büro, sage ich jetzt mal. Uns gibt es schon seit 1990, gegründet von Jan Stürmer in der ursprünglichen Kombination mit Will Alsop, einen britischen Architekten, die auch einen sehr künstlerischen Ansatz, sage ich mal, gehabt haben. Jan Stürmer hat sich sowieso sehr immer für Kunst eingesetzt. Auch hier das ganze Fleet-Insel-Quartier bietet Platz für Galerien und Künstler, die hier auch gefördert wohnen können. Und Jan Stürmer hat sich da immer sehr für eingesetzt. Das Büro hat sich dann in mehrmals umfirmiert. Jetzt in der heutigen Konstellation wird es jetzt von Kasimir Alzweig und Martin Murphy geführt. Und ja, wir bearbeiten eigentlich alle Aufgaben, Bauaufgaben dieser Zeit. Wir haben Museen umgestaltet, zum Beispiel die Deichtorhallen und Hamburger Museum für Museum für Kunst und Gewerbe, und haben, wie gesagt, verschiedenste Aufgaben. In der Hafen City alleine haben wir 4 Projekte, glaube ich, realisiert. Mhm. An 3 davon war ich auch beteiligt. Insofern, ja, haben wir hier in Hamburg schon viel, sage ich mal, mitgeprägt. Auch zum Beispiel das Hotel Fontenay, was sicherlich über Hamburg hinaus auch bekannt ist. Genau, zur Fußball-WM waren wir sehr stolz. Da war, Portugal war im, nicht, nee, jetzt kriege ich es nicht mehr. Die eine Fußballmannschaft war im Fontenay, die andere im Side-Hotel.
Okay. Ja, schön. Wir sind auch das heute zu auch Gast bei euch hier in Hamburg, und ihr habt auch sehr schöne Räumlichkeiten, finde ich.
Ja, wir sitzen hier in diesem, genau, an der Michaelisbrücke vorne in dem Altbau, und das ist kombiniert hinten mit dem Konturhaus, was tatsächlich auch noch irgendwie diese alte Loftstruktur hat. Und Jan Stürmer hat das mit 2 oder 3 anderen Kompagnons erworben, unter der Auflage, das eben zu sanieren und auch mit einer öffentlichen geförderten Nutzung dann zu versehen. Und das sind eben, wie gesagt, diese Künstlerwohnungen und diese Ateliers, die sich da im Hinteren, in mehreren Höfen hier noch befinden. Sauter und Lackmann war ja auch lange hier die große Kunstbuchhandlung, die jetzt leider mittlerweile nicht mehr gibt. Aber also insgesamt eine sehr inspirierende Umgebung.
Ja, da würde ich sagen, dann kommen wir mal zu dem Projekt, über das wir heute sprechen möchten, nämlich dem Roots. Könntest du uns das kurz versuchen, in Worten vorzustellen? Ich weiß, das ist jetzt bestimmt was Ungewohntes und auch, auch was Schwieriges, aber wir können es ja mal versuchen, ob du, also was es jetzt ist, und vielleicht gehen wir dann im Anschluss ein, zwei Schritte zurück, weil mich auch irgendwie total interessiert, wie das überhaupt zu euch gekommen ist, das Projekt, und wie er angefangen hat und wie es sich möglicherweise gewandelt hat. Aber was ist es, Roots?
Also mal einen Schritt zurück. Wir haben ja hier in Hamburg eine sehr spannende Quartiersentwicklung oder Gebietsentwicklung, die Hafen City, die jetzt, sage ich jetzt mal, schon fast in den Endzügen sozusagen ihrer Vollendung ist. Und das Roots liegt auch so am östlichen Rand sozusagen der Hafen City. Ist also ein Holzhochhaus. Es besteht eigentlich aus, sagen wir mal, drei Teilen. Einmal dem Turm, über den man jetzt eben immer redet, wenn man das Hochhaus betrachtet, mit 18 Geschossen wohnen. Und einen L-förmigen liegenden Baukörpern mit 7 Vollgeschossen. Und diese beiden Baukörper stehen auf einem Sockel aus Beton. Und in diesem Sockel die Ausstellung für die Deutsche Wildtierstiftung beheimatet. Und das Ganze liegt eben in der Hafen City direkt am Barkenhafen, also direkt am Wasser. Auch so etwas wie so bastionsartig ist dort so ein Vorplatz, schiebt sich raus ins Wasser, sodass man eigentlich Richtung Elbphilharmonie schauen kann und in der anderen Richtung, Richtung Elbbrücken zum Elbtower, der hoffentlich bald weitergeht.
Genau. Ist der, an dem wir heute auch schon vorbeigefahren sind.
Ja, das sieht man, wenn man nach Hamburg reinkommt.
Ist das sind auch so eine so punktgestützte Decken in Stahlbetonbauweise, wo die Stützen so gebogen sind, oder?
Ja, der schwingt sich ja sozusagen auf. Ne? Das ist diese Bewegung, war ja auch die Idee, ja, so als Eingangswahrzeichen.
Ja.
Ja.
Genau. Ja. Cool. Und ja gut, dass die Hafen City, das wäre auch eine Folgenfrage von mir gewesen, was das ist. Aber ja, also was war es davor? Weil jetzt ist es ja nahezu fertig. Was war davor auf der Fläche oder in dem Gebiet?
Also die Fläche war ja früher das Hafengebiet. Das war auch gar nicht zugänglich, weil es war ja Zollhafen, also abgesperrt sozusagen, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Und ist dann eben Schritt für Schritt jetzt entwickelt worden über die letzten 20 Jahre eigentlich schon, ja. Mein erstes Projekt, für das ich auch Projektleitung gemacht habe, ist auch am Sandtokai schon gewesen. Das war sozusagen der erste Part der Stadtentwicklung dort.
Cool, also so eine Immobilienfläche im nahe Stadtzentrum, die noch komplett entwickelt werden konnte.
Genau, also, und das wird jetzt ja noch weiter fortgesetzt mit dem Sprung über die Elbe auf die andere Seite, wo dann jetzt auch noch weitere Flächen weiterentwickelt werden.
Ja, spannend. Gut, das ist ein bisschen wie bei uns in Stuttgart vielleicht.
Findest du?
Nee, weil ich weiß es nicht. Ich bin da ganz blauäugig. Ich war ja auch noch nie so richtig in Hamburg. Deswegen.
Ja, also die Hafen City war auf jeden Fall, hat ja schon europaweite Relevanz, würde ich sagen, von der Quartiersentwicklung her. Also es ist schon relativ einmalig, finde ich, dieses Projekt Hafen City. Also nicht, dass es ein Projekt wäre, aber ich sag mal so raumplanerisch, stadtplanerisch ist, glaube ich, so eine Erschließung in so einer Lage ist, glaube ich, mit wenig vergleichbar.
Mhm. Cool. Und wie ist dann das Projekt zu euch gekommen, wenn wir jetzt wieder zum Gebäude zurückkehren?
Ja. Also wir haben wir machen ja immer wieder Wettbewerbe. Auch ich habe immer zwischendurch, ich mache immer Wettbewerbe, dann mache ich wieder, wenn ein Projekt, was realisiert wird. Und wir haben an einem Wettbewerb teilgenommen. Das war 2016, glaube ich schon. Auch für die Garbe-Immobilien, die ja die Investoren dieses Projektes sind. in unmittelbarer Nähe auch und haben da, weil uns das sehr, sehr interessiert hat und wir ein sehr großes Potenzial im Holzbau gesehen haben, einen Holzbau vorgeschlagen, aber proaktiv. Es war jetzt gar nicht gefordert in der Auslobung. Und haben das auch schon zusammen entwickelt mit Aßmann Beraten und Planen, die ja jetzt auch die Statik macht. Also wir waren da schon ein Team, auch mit Hahn Consult.
Ist es in Hamburg, wenn ich fragen darf, gibt es da so eine spezielle Bevorzugung oder Förderung von Holzbau? Oder in Stuttgart ist es zum Beispiel so, dass die Stadt, also wenn die Stadt Bauherr ist, dass bevorzugt mit Holzhybrid gebaut wird? Gibt es in Hamburg Vergleichbares? Oder?
Also in Hamburg wollte den Holzbau fördern. Es gibt Förderprogramme und eben auch besondere Formate der Anhandgabe jetzt für die Grundstücke. Und jetzt in dem Falle war das aber eben auch die Anhandgabe, die schon so fortgeschritten, dass dort dann unser Vorschlag mit dem Holzbau nicht mehr realisierbar war. Aber eben die Idee eigentlich geboren war, jetzt auch zusammen seitens des Investors mit uns zusammen ein Holzbauprojekt zu realisieren. Ja. Und die Stadt hat, um dort auch Wege zu eröffnen, ein Verfahren angeboten, das hieß Innovationsbewerbungsverfahren. Für das konnten wir uns bewerben als Team. Wo innovative Bauweisen, in unserem Falle jetzt eben der Holzbau, gekoppelt an auch eine soziale Nutzung gefordert werden sollten. Und mit dieser Innovationsbewerbungsverfahren haben wir uns eben um dieses Grundstück in der Hafen City beworben und hatten ein Jahr lang Abstimmungen auch mit den politischen Verantwortlichen und haben dann den Zuschlag bekommen, also die GABA hat den Zuschlag bekommen, dort mit uns sozusagen, mit unserem Konzept, das Gebäude zu realisieren.
Schön.
Also ist eigentlich durch die Idee, dass ihr mal was mit Holz machen wolltet oder einen Holzbau da einsetzen wolltet in einem großvolumigeren Gebäude, dadurch ist dann am Ende das Projekt erst entstanden.
Ja, also durch unseren Wettbewerbsbeitrag in Holzbau für dieses Creative Blocks heißt das, was die GABA dann auch realisiert hat. Marktplatz der Manufakturen heißt das. Das ist auch in unmittelbarer Nähe, auch in derselben in der Fersmannstraße. Und genau, das war sozusagen die Initialzündung auch, die uns zusammengebracht hat.
Und es war 2016 schon?
Ja.
Und wie seid ihr und du da überhaupt schon an den Punkt gekommen, dass ihr gesagt habt, hey, wir möchten jetzt da mal einen Holzbau vorschlagen für ein großvolumiges Gebäude? Das ist doch jetzt super.
Also viele Aspekte haben dazu geführt. Jan Störmer, der Vater, sage ich mal, jetzt hier unseres Büros, hat auch eine große Affinität zum Holz. Er hat auch eine Tischlerausbildung gemacht. Also er war immer schon, hatte eine große Affinität zum Holz. Auch Kasimir Alzweig, Partner hier, hat auch in einem Gebäude hier in Wilhelmsburg, in einem Holzhaus gewohnt und auch sich da, sag mal, schon sehr viel interessiert. Aber wir haben ja vornehmlich natürlich das Potenzial dieses Baustoffes auch im Hinblick jetzt auf die Herausforderungen, die uns jetzt im Hinblick auf den Klimawandel gestellt werden, gesehen. Und sie glauben einfach an diesen Baustoff. Also wir sind alle sehr fasziniert davon, nach wie vor auch nach dieser langen Planungsphase davon überzeugt, dass es ein großartiges Material ist. Und natürlich in vielerlei Hinsicht einfach wunderbare Eigenschaften hat.
Ja, und hat euch zu dem Zeitpunkt, haben euch da auch schon bestimmte Projekte oder Gebäude inspiriert, wo ihr gesehen habt, okay, da es geht ja auch großvolumige Sachen zu machen, oder war das was, dass ihr habt gar nicht so weit über den Tellerrand geguckt, sondern habt gedacht, wir könnten noch mal was mit Holz machen?
Also man guckt dann eben leider, sage ich mal, immer schnell ins Ausland, nach Skandinavien natürlich häufig auch neidisch, weil da doch vieles realisierbar ist, was hier noch schwierig zu realisieren ist, also alleine zum Beispiel Fluchttreppenhäuser in Holz, die dort möglich sind. Und also insofern, wenn, dann haben wir eher zu diesen großen Projekten dann auch ins Ausland geschaut.
Cool. Also dann war es so ein bisschen die Gesamtfaszination für den Holzbau an sich so und gar nicht so arg, dass es darum ging, jetzt was Besonderes, Nachhaltiges zu machen. Also da, die quasi die Idee Holz war vor der Idee, also die Nachhaltigkeit war eine Konsequenz daraus, aus der Idee mit Holz zu bauen.
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Nee, das ja. hängt ja schon miteinander zusammen.
Man kann das nicht so gleich trennen.
Ja. Eine der ursächlichen Materialeigenschaften ist ja nun mal, dass Holz CO2 bindet. Und das war uns da natürlich auch schon bewusst. Ja. Das ist keine Frage. Gleichzeitig ist es halt ein natürliches Material, was wohngesunde Eigenschaften hat, was Feuchtigkeit auf und ab geben kann, was viele, viele Vorteile hat, was leicht ist. Also was eben uns in vielerlei Hinsicht irgendwie
hat euch
fasziniert.
Zu dem Zeitpunkt war das auch schon ein Punkt, dass die Organisation oder der Bauablauf so anders ist. Hat euch das da auch schon beschäftigt? Also dass wir eben mit vorgefertigten Elementen arbeiten können und einen schnelleren Bauablauf haben können und so weiter.
Jetzt zum Zeitpunkt des Wettbewerbs, oder?
Ja, genau. Also als ihr die Idee hattet, wir möchten was mit Holz machen.
Also die Vorfertigung, das ist ja eins der Kernelemente. Natürlich denken wir das gleich von Anfang an mit. Ja, das ist natürlich auch eine große Chance, die jetzt auch aktuell man sieht, wenn man jetzt wieder sieht, man will jetzt Nachhaltigkeit mit Wirtschaftlichkeit zusammenbringen. Dass in dieser Vorfertigung natürlich ein großer Vorteil liegt und eine große Chance.
Ja.
Auf der anderen Seite ist das auch etwas, was gerade im Innerstädtischen, also Aufstockung ist ein großes Potenzial, aber ansonsten sind innerstädtische Grundstücke natürlich auch immer eine große Herausforderung, weil man nun nicht so viel Modularität bauen kann, wie jetzt auf der grünen Wiese, wo ich wirklich sag mal, freie Bahn habe und die Elemente aneinander reihen kann. Ja. Und das sieht man auch schon beim Roots. Wir haben dieses tortenförmige Grundstück, was eben vorne so konisch zusammenläuft und keine rechten Winkel und also jetzt da von dem her erstmal nicht die idealsten Bedingungen. Und das umzusetzen dann in einen wirtschaftlichen Entwurf ist dann nochmal, des Holzbaus ist dann nochmal eine zusätzliche Herausforderung. In diesem städtischen Kontext eben.
Ja. Und die Geschosshöhe in dieser zu Beginn, ich meine, jetzt ist es Deutschlands höchstes Holzhochhaus. Das ist hier sicherlich auch nicht zufällig nebenbei entstanden, die Idee. Gab es da diese Herangehensweise, man möchte mal so ein bisschen ausloten, was geht und wie hoch man kommt? Oder wie hat sich das entwickelt mit diesem Topos Deutschlands höchstes Holzhochhaus?
Also diese Geschossigkeit war im B-Plan sozusagen schon vorgezeichnet oder, sage ich mal, ermöglicht. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht, dass der ursächliche Gedanke war, wir wollen unbedingt das höchste Holzhochhaus Deutschlands machen. Da kann ich jetzt auch für die Gabe sprechen, das ist jetzt nicht unbedingt unser Anliegen gewesen. Aber zu zeigen, was mit Holz möglich ist und auch damit so einen Impuls zu setzen, anderen Mut zu machen, sage ich jetzt mal, weiter hinterherzukommen, das ist vielleicht schon ein Ansporn gewesen, ja.
Mhm. Ja, das wäre auch, die Frage hätte ich mir auch überlegt, so ähnlich, dass wie wir überhaupt dann zu dem Entwurf gekommen seid am Ende und eben, dass es dann zufällig das Höchste geworden ist. Ja. Aber das hast du ja gerade schon beantwortet. Aber vielleicht, wie ihr zum Entwurf insgesamt dann gekommen seid, weil das war ja dann also ihr hattet ja dann das Grundstück und ihr hattet die Idee von der Konstruktion, dass es eben ein Holzgebäude sein sollte. Und wie war dann der nächste Schritt für euch? Und übrigens, das wollte ich gerade noch sagen, weil wir sind da jetzt so ein paar oder einige von den großen Vorteilen durchgegangen vom Holzbau. Und ich finde, du hast es gerade ganz schön gesagt, dass man die Nachhaltigkeit mit Wirtschaftlichkeit verbinden kann. Das habe ich so noch nicht Noch nicht gehört, die Formulierung, das fand ich schön. Genau, aber zurück zum Entwurf.
Wie gesagt, die Grundkubatur war im Bebauungsplan vorgegeben. Es war allerdings so, dass aufgrund der Schallbelastung durch die Bahn, die sich auch dort hochschwingt, aber auch Hafenlärm, ursprünglich kein in dem Hochhaus gar keine Wohnnutzung vorgesehen war, sondern nur gewerbliches Wohnen. Es war in dem Vorentwurf ein Hotel geplant. Und die erste Herausforderung mal jenseits des Holzbaus war es, dort Wohnen zu ermöglichen. Und das konnten wir dann eigentlich sehr gut argumentativ, sage ich mal, oder vom Entwurf her auch mit dem Holzbau vereinen, weil wir dann gesagt haben, wir haben dieses Hochhaus in Holz und machen eine zweite schützende Haut davor, quasi wie so ein, wir haben immer gesagt, wie so ein Vorhang, wie so ein Kleid. Und diese zweite Glashaut übernimmt gleich mehrere Funktionen. Sie schützt nämlich das Holz vor Feuchtigkeit, was eigentlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt beim Holzbau ist. Fast viel mehr als jetzt der Brandschutz, ist der feuchte Schutz extrem wichtig, gerade in der Bauphase, aber auch eben nachher. Es schützt vor Wind, weil wir sind ja in der Hafen, hier im Hafengebiet, also wir haben es nicht mit ordentlichen Windstärken auch zu tun. Aber eben auch ermöglicht auch ruhige Außenbereiche zu jeder Wohnung. Und das war eine Voraussetzung auch aus dem Leitfaden Lärm, dass eben allseitig ruhige Außenbereiche ermöglicht werden. Und ja, und das hat uns diese Glashaut, die wir dann eben drüber gestülpt haben, die man sich vorstellen muss, für die Hörer, die es ja jetzt nicht sehen, leider. Also die hat unten eine feste Glasbrüstung und darüber sind also verschiebbare Elemente, ähnlich wie bei einer Schaufensterfassade, die ich dann aber so ganz auffahren kann, jeder individuell handhabbar oder eben wie so eine Loggia, wie so ein Wintergarten zufahren kann. Und diese Glashaut dient natürlich auch der Effizienz, wenn wir jetzt nochmal der Nachhaltigkeit sprechen, und weil sie ja sozusagen nochmal so einen Wärmepuffer auch bildet. Genau, und also diese, vielleicht um sich das Gebäude nochmal mehr vorzustellen, also wir haben jetzt diesen Turm mit dieser Glashaut. Hinter der Glashaut haben wir eine Holzfassade, die unbehandelt ist aus Lärchenholz. Eine brennbare Fassade, was, wenn wir dann später jetzt mal zu den harten Fakten kommen, ein ganz großer Herausforderung war, weil noch zusätzlich zum brennbaren Tragwerk wir dann eine brennbare Fassade haben. Ist eben etwas, was jetzt auch, wo es fertig ist, weit rausstrahlt über das Gebäude, also über das Gebäude, würde ich sagen, weil es so die Identität eben sehr prägt.
Ja. Und es auch nach außen lebt, dass es ein Holzgebäude ist. Das ist ja häufig, oder es muss ja man muss einem Holzgebäude ja nicht die Primärkonstruktion ansehen. Deswegen, das kann ja genauso gut auch verputzt sein oder irgendwelche anderen Fassaden dran haben. Und so lebt es das eben nach außen.
Was auch völlig legitim ist, finde ich. Also, aber eben, uns freut es sehr, dass sozusagen das jetzt realisiert werden konnte, dass dieses warme Material Holz dann auch in der Fassade da eben sichtbar ist. Und dort, wo es geschützt ist durch diese Glashaut, da ist es auch komplett unbehandelt, weil in Hamburg doch diese salzhaltige Luft recht aggressiv ist und das Holz in diesem Vergrauungsprozess dann fast schwarz wird, also nicht so schön silbrig wie in den Alpen, sondern eben einen sehr großen Kontrast bildet. Und soll das Ganze so ein bisschen egalisieren und damit die Fassade nicht so scheckig wird, sozusagen eben unter den Balkonen, die dann geschützt sind, noch sehr hell und in den sonst eben sehr dunkel. Und deswegen sind diese unteren Geschosse dann mit diesem Vorvergrauungsanstrich versehen, der so eine reine Pigmentierung darstellt, die sich dann mit der Zeit wäscht sozusagen.
Genau, und die natürliche Vergrauung übergeht.
Ja, genau, wo das sozusagen fließende Übergang.
Die natürliche Vergrauung.
Herr Störmer hatte, wir haben auch über längere Zeit hatte Herr Störmer auch verschiedene Holzlatten sozusagen bei sich, also Holzverschalung bei sich im Garten, um irgendwie das zu testen.
Ja.
Ja, also es war auch ein langer Prozess, bis wir da sozusagen gelandet sind.
Aber
sind jetzt eigentlich alle sehr zufrieden damit, so wie es jetzt ausschaut.
Schön.
Vielleicht mal zu den Funktionen würde ich jetzt noch mal etwas sagen.
Ja, ist mir meine Frage wieder eingefallen. Nämlich die Glashaut, die zweite, mit den sich individuell öffnen und schließbar. Spannt sich das nur über den Turm oder über das gesamte Gebäude, auch mit den Nebenbaukörpern?
Nee, diese Glashaut spannt sich oben um den Turm. Zum einen ist es tatsächlich so, dass die Lärmbelastung nach oben, weil sie diffuser wird, stärker wird als nach unten. Und natürlich auch der Wind. Also und eben der Turm hat ja so ist ja eben ein punktförmiges Gebäude mit einem mittleren zentralen Kern. Und die Wohnungen sind von dort aus eben sozusagen nach außen orientiert. Das heißt, es gibt keine Wohnungen, die ein Durchwohnen ermöglichen zu Nord-Süd oder zur ruhigen und lauten Seite, anders als in diesem liegenden Baukörper. Und so dadurch spannt sich diese Glashaut eben umlaufend um den Turm. Außerdem hat auch die Decke kragt aus und übernimmt auch noch zusätzliche Brandschutzfunktionen sozusagen für den Brandüberschlag.
Und dann, also im Turm haben wir die unteren zwei Geschosse, sind dann technisch vorverkraut, oben die Glashaut und der restliche Baukörper, das Nebengebäude in Anführungszeichen, ist das auch die technische Vorverkrauung?
Also wir haben dieses L-förmige haben wir immer Riegel genannt. Warum? Weiß ich eigentlich auch nicht mehr, weil ein Riegel ist eigentlich kein L, aber wir haben es immer Riegel genannt. Da ist diese Fassade eben vorverkraut. Also das ist eben dieser pigmentierte Anstrich,
so wie unten,
weil wir da diese Glashaut eben nicht mehr nicht drumherum haben. Und inhaltlich ist es so, dass wir sind ja in der Hafen City. Wir haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Wir haben das Umweltsiegel Hafen City Umweltzeichen in Platin zu erfüllen und auch andere Vorgaben, die ich auch sehr sinnvoll finde, nämlich die des Drittelmixes. Das heißt, ein Drittel der Wohneinheiten sind geförderte Mietwohnungen. Und diese geförderten Mietwohnungen, die sind in diesem L-förmigen Baukörper angeordnet und haben aber auch sehr, sehr schöne Balkone zum Wasser hin orientiert und sind wunderbare Wohnungen, muss ich sagen.
Schön. Und die anderen zwei Drittel?
Ein
Drittel noch gewerblich.
Es sind insgesamt 181 Wohnungen. Davon sind 121 im Turm, also zwei Drittel Eigentumswohnungen und ein Drittel 53 Wohnungen sind geförderte Mietwohnungen.
Und dann noch die Wildtierstiftung.
Und unten im Sockel auf 4.000 Quadratmeter ist die Deutsche Wildtierstiftung. Stiftung, wie gesagt, also eine rein aus Stiftung finanzierte Organisation, sage ich jetzt mal, die diese Ausstellung für die deutschen Wildtiere dort präsentiert, für Schulklassenangebote mit Lernwerkstätten, einem großen Kino, also Deutschlands größtem Naturfilmkino auch.
Was ist denn ein Naturfilm? Da laufen nur Naturdokus?
Ja, da laufen nur Naturdokus, über so eine sehr große Leinwand. Und diese Wildtierstiftung eben dieses öffentliche soziale Angebot da macht.
Wie war der Moment, wo klar wurde oder euch bewusst wurde, dass das ja das höchste Holzhaus wird, das in Deutschland dann existiert oder geplant wurde?
Also ich glaube, das war schon von Anfang an klar.
Okay. Das war nicht so, dass das irgendwie, das ist so, Moment mal, ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass... das wusstet ihr also, ja.
Und vor allen Dingen jetzt mal, ich würde da jetzt auch nicht so drauf rumreiten, auf diesem Deutschland höchstes Holzhochhaus. Wie gesagt, das war nie was uns jetzt so wahnsinnig interessiert hat. Also uns hat diese Aufgabe natürlich als gereizt an sich. Und und wir haben tatsächlich auch wirklich Pionierarbeit leisten müssen, vor allen Dingen natürlich im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit mit den Behörden, mit der Feuerwehr, weil wir uns jetzt ja erstmal ja sozusagen bauordnungsrechtlich in Neuland bewegen, weil wir eine brennbare Konstruktion vorsehen im Hochhaus, was so erstmal per se nicht genehmigungsfähig ist. Und ich finde irgendwo schon beachtlich, weil es ja gerade am Anfang auch darum ging, wir sind hier im Norden und eigentlich Holz, sollte man denken, das Bauen mit Holz ist hier jetzt nicht so beheimatet, gerade Hamburg ist da schon, also hat schon tatsächlich, würde ich sagen, eine Vorreiterrolle mit eingenommen und ganz bewusst den Holzbau nach vorne gebracht, indem 2018 schon in Hamburg der Bauprüfdienst Massivholzbau rausgekommen ist. Also das ist in Hamburg so eine Besonderheit. Diese Bauprüfdienste ergänzen sozusagen, also sie sind nicht Gesetzesgrundlage, aber sie ergänzen quasi die gesetzlichen Vorgaben und sind mit diesem Bauprüfdienst Massivholzbau hat Hamburg wirklich eine Vorreiterrolle eingenommen. Die ist dann sozusagen fast 1:1 in die Musterholzbaurichtlinie eingeflossen und hat damit sozusagen wirklich Holzbauprojekten den Weg geebnet. Und die Idee war nämlich dabei, gar nicht mal jetzt unbedingt dieses Holzhochhaus sozusagen als Sonderform so weiter nach vorne zu bringen, sondern den Holzbau in die Masse zu bringen, nämlich die Genehmigungsfähigkeit für also für Gebäude bis Gebäude Klasse 5, also bis 21 Meter über Fußboden, also noch anleiterbar, aber für diesen Fall sozusagen einen Weg zu ebnen, der den Holzbau so genehmigungsfähig macht, dass ich ihn im Prinzip, wenn ich jetzt mal alle diese Regeln einhalten würde, die dort formuliert waren, einen abweichungsfreien Bauantrag stellen könnte. Und eben mit dem Hinblick auch, dass man eben auch größere Holzbausiedlungen eben in dieser Größenordnung ohne so extrem lange Genehmigungsprozesse erstellen kann.
Ja.
Und deswegen, dieses Hochhaus war jetzt da nicht vorgesehen, aber natürlich konnten wir uns erstmal da mal darauf stützen, dass es überhaupt diesen Leitfaden oder diese Grundlage gab. Und anhand derer dann mit den Behörden sozusagen diese zusätzlichen Kompensationen für die Sicherheit des Holzhochhauses zu erarbeiten. Ich muss wirklich sagen, schrittweise quasi zu erarbeiten. Wir haben eben sehr, sehr früh mit der Feuerwehr entsprechend schon Kontakt aufgenommen, Gespräche geführt und haben dann auch direkt ganz am Anfang schon einen Vorbescheid gestellt, der diese Kernfrage gestellt hat, dürfen wir ein brennbares Tragwerk aus Holz im Hochhaus bauen?
Ja.
Und dazu gab es von Hahn Consult, die ihr ja noch interviewen werdet, Lisa Ansel, eine Risikoanalyse und eben ein Gutachten, das erstellt wurde und das dann die Grundlage war auch für diesen Vorbescheid.
Ja, das fand ich schön auch, dass du das nochmal so dargestellt hast, dass wir eben auch so aus diesen Sonderprojekten und Hochhäusern und anderen Leuchtturmprojekten, dass wir eben da in der Baugesellschaft oder als Baugesellschaft für die breite Masse lernen können und eben Sachen ausprobieren und erproben können. Und das ist ja auch, wenn man an dieses Stichwort mit den 400.000 Wohnungen denkt, das liegt ja nicht in Hochhäusern, sondern eben in GK 4 und 5, in 4 bis 8 Geschossern, in Mehrfamiliengebäuden. Und das ist ja das, wo auch der Holzbau in Zukunft bestimmt auch seine Stärke ausspielen kann oder seine vielfachen Stärken.
Hoffentlich sollte, ja. Genau
hoffentlich sollte, idealerweise. Mich interessiert jetzt noch, weil ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz gut Übergang zum Genehmigungsprozess und dem Vorbescheid. Wie habt ihr von Anfang an euer Team aufgestellt? Also zuerst mal auch hier bei euch im Büro intern. Wie viele Leute haben da dran gearbeitet? War das schon anders als bisher gekannt oder?
Also tatsächlich für uns im Büro war es ein Novum, dass wir aufgrund der Komplexität auch und dann auch der Gleichzeitigkeit dieser Planungsleistungen zwei Projektleiter hatten. Also Philipp Macke hat Projektleitung gemacht und also sozusagen und ich als Doppelspitze, sagen wir mal. Weil wir auch quasi mehrere Projekte haben und dadurch, dass die Planung des Holzhauses sozusagen so viel mehr Vorlauf bedarf und nicht so eine baubegleitende Planung, wie man das eben im Beton kennt und macht, lief das eigentlich parallel. Ja. Und das war sozusagen schon mal ein Novum hier, auch bei uns im Büro. Das gab es so in dem Sinne noch nicht.
Wie habt ihr euch dann aufgeteilt? Der eine Person macht Stockwerk 1 bis 20 und die andere 20 bis, also gut, wir sind ja bloß bis 18. Oder?
Nee, wir haben das erstmal, hatten wir es schon in sozusagen Holz und Beton aufgeteilt. Dann irgendwann war das, also das hat sich dann auch immer noch mal verändert im Laufe des Planungsprozesses natürlich, je nachdem, wo jetzt gerade irgendwo die Schwerpunkte waren. Aber ich fand, das hat sehr gut funktioniert. Also ich fand, das war das sehr... sehr bereichernd.
Ja, auch, also das hat sich bewährt, da die Last auf mehrere Schultern zu verteilen.
Ja, würde ich schon sagen, ja. Und das andere Novum ist eben, dass es ganz, ganz wichtig ist, ein gutes Planungsteam aus den Fachplanern zu haben, die ganz früh am Tisch sitzen müssen. Das ist natürlich bei jedem Projekt gut und wichtig, aber ich würde sagen, dort eben noch mal wichtiger, vor allen Dingen auch entsprechende Planer zu haben, die eben auch diese Expertise einbringen, die Holzbauexpertise, sowohl jetzt im Bereich der Tragwerksplanung als auch des Brandschutzes vor allen Dingen gleich so mit einbringen können, aber auch Schallschutz und so Bauphysik und TGA natürlich, alles muss ineinander greifen. Und
hattest du denn davor auch schon große Holzbauprojekte verantwortet oder war das für dich auch so ein bisschen dein Meisterstück dann selber auch?
Nee, also wir haben ein Projekt in der Größe sowieso noch nicht im Holzbau gehabt. Und nee, für mich war das auch sozusagen ein Startschuss.
Startschuss klingt vielversprechend. genau, und dann habt ihr dann auch ganz bewusst eure Partner schon ausgewählt, beziehungsweise kanntet ihr schon in Assmann und Hahn Consult
zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, wir haben uns ja sogar schon bei dem Wettbewerb zusammengetan. Ja, ja. Und das hat man ja, glaube ich, auch in Stuttgart gemerkt, dass wir irgendwie auch ein sehr gutes Team sind und sehr, sehr eng zusammengewachsen sind, weil man sich, wie gesagt, auch so eng abstimmen muss, dass man irgendwann so die Grenzen, sage ich jetzt mal, du bist der Fachplaner und ich bin der Architekt oder so gar nicht so mehr empfunden hat sozusagen, sondern weil man so ineinander verzahnt geplant hat. Und was eben besonders ist, dass man schon ganz früh, also schon in Leistungsphase 2, so tief in die Details einsteigt. Wir hatten auch eben vertraglich dann so eine Leitdetail-Holzbauplanung vereinbart und haben dann so einen Regelkatalog erarbeitet. Wir haben das Bauteilmatrix genannt, wo wir eben diese ganzen verschiedenen Belange der einzelnen Fachplaner immer miteinander verhandelt haben und abgestimmt haben, weil diese Komplexität im Holzbau einfach größer ist, als sie im Massivbau einem sonst sozusagen bekannt ist.
Ja, das ist vielleicht auch wieder irgendwie so die Brücke ins Hier und Jetzt oder die Brücke in zwei Bereiche. Das eine ist ja das Thema Kosten im Holzbau. Mir begegnet häufig diese Aussage, diese Pauschalisierung, der Holzbau ist 10% teurer. Das ist das eine. Und das andere ist dieses Modell der HAI. Wie würdest du jetzt heute an so eine Kostenplanung oder an das Aufziehen von so einem Projekt rangehen, eben in Hinblick auf die HAI, würdest du von vornherein irgendwie kommunizieren, Moment, das müssen wir anders bearbeiten, das funktioniert nicht nach dem klassischen Regelwerk, oder gibt es eine Möglichkeit, sich daran doch anzulehnen und irgendwie darauf sich zu beziehen in der Abrechnung? Und also, auch in der Organisation von dem Projekt ist es ja auch mit den Leistungsphasen und so.
Also ganz wesentlich ist, inwieweit so diese holzspezifische Kompetenz früh eingebunden wird. Ob das jetzt wie bei uns über eine ausführende Firma ist oder über einen Holzbauingenieur, der eben tätig wird. Das ist jedenfalls ganz wesentlich als Unterstützung bei dem Konstrukt oder sage ich mal bei der Variante. Man bindet frühzeitig im Sinne eines Pre-Construction-Vertrages oder ähnliches einen Holzbauer ein. Hat natürlich immer die Gefahr, dass man mit dem dann nachher nicht übereinkommt. Mhm. Und das war auch tatsächlich bei unserem Projekt auch so, dass es dann nochmal Wechsel gegeben hat, was dann natürlich manchmal dann doch so eine Mehraufwand und Mehrarbeit produziert.
Noch mehr Arbeit,
genau. Also ich würde auf jeden Fall sagen, also man muss auf jeden Fall, sollte man diesen so eine Art vorgezogenen Leitdetailkatalog als Sonderleistung vereinbaren und wie gesagt auch die Einordnung dann in der HOAI als im Sinne der Komplexität mit beachten.
Ja.
Und man muss eben unbedingt sicherstellen oder man muss sich bewusst sein, dass Entscheidungen auch seitens des Bauherrn, Planer, Bauherrn, alle früh gefällt werden müssen und dass Änderungen im Planungsprozess einfach viel gravierender sind, als sie jetzt eben bei einem konventionellen, nenne ich es jetzt mal, Bauvorhaben sind. Weil eben
diese Wand mal 30 Zentimeter verschieben.
Ja, oder Paradebeispiel Holzsichtigkeit oder Nicht-Holzsichtigkeit.
Ja.
Aber eben auch Durchbrüche. Also das hat eben Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist ja so eine Disziplinierung aller Beteiligten.
Ja.
Und es war auch tatsächlich so, dass in den Wohnungen nachher mit dem Holzbau jeder Durchbruch hat gesessen und hat gepasst. Ja. Also es geht, wenn man sich entsprechend, sag mal, darauf fokussiert. Ja. Und im Stahlbeton ist es eben häufig so, dass man dann auch schludriger ist und dann kommen die Kernbohrungen en masse hinterher. Also man kann das, wenn man gut und sauber plant, vermeiden und hat damit dann natürlich auch eine größere Planungssicherheit. Ja. Und aber man muss sich darüber klar sein, dass man eben, wenn bestimmte Entscheidungen gefällt sind, man auch bei denen bleiben muss und sollte und überhaupt, dass man auch von vornherein eben eine holzbaugerechte Planung macht, also Lasten nach unten sauber abträgt und jetzt nicht irgendwelche großen Versprünge innerhalb, also von Geschoss zu Geschoss da einplant, sondern einfach sauber übereinander stapelt zum Beispiel und dass man von vornherein eben in diesem Prozess zielgerichtet so denkt.
Ja, und dann das ist auch so ein bisschen ein Trend oder ein Problem im Holzbau generell, den ich so ein bisschen wahrnehme, ist, dass ja noch zusätzlich zu der Individualität von Gebäuden, die wieder neu entwickelt werden und immer anders sind und wo Details variieren und so weiter, dass ja auch die verschiedenen Holzbauunternehmen wieder ihre eigenen Eigenheiten haben, ihre eigene Herangehensweise, daran Prozesse Details zu verwenden oder zu konstruieren oder auch produktbezogen, eben durch die Verwendung unterschiedlicher Produkte eben andere Lösungen haben und so, sodass es, glaube ich, oft der Fall ist, dass selbst wenn schon im Planungsprozess eine gewisse Holzbaukompetenz einfließt und das ein mehr oder weniger holzbaugerechter Entwurf ist oder relativ weit fortgeschritten, so, dass dann, wenn dann die Übergabe an das ausführende Unternehmen erfolgt, dass dann da nichtsdestotrotz nochmal umgeplant wird und die Sachen plötzlich dann doch anders aussehen können. Wie war das bei euch? Du hast ja gerade gesagt, ihr habt euch auch dann die Kompetenz von der ausführenden Firma früh eingeholt. Hat das geholfen, das ein bisschen zu moderieren, den Prozess und da auch wieder das auszuhandeln und da Lösungen zu finden?
Also wir haben ja tatsächlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, relativ früh auch, das war nämlich noch in Leistungsphase 2, meine ich sogar, ein Mock-up gebaut, also quasi ein 1:1 Testgebäude, ja. An dem wir vornehmlich den Schallschutz getestet haben. Und der war natürlich mit einer ausführenden Firma dann auch entwickelt. Dafür gab es ja eine richtige Montageplanung dann. Also.
Ja.
Und das hat tatsächlich geholfen, die Details jetzt im Hinblick auf den Schallschutz erheblich zu vereinfachen. Also auch dann wirklich zu Kosteneinsparungen geführt. Ja. Und aber mit dieser Firma ist dann nachher nicht weiter geplant worden. Es haben sich aber auch so oder so auch noch Details verändert, also was ja auch normal ist. Also wenn man so früh quasi schon so in der Tiefe geht, dass man, braucht man sich nicht die Illusion zu machen, dass man dann seine Details in der Tasche hat. Ich glaube ja, es ist wirklich so ein Ausloten, wie weit gehe ich sozusagen in die Tiefe und was lasse ich offen? Also jetzt auch von der Darstellung her, weil natürlich tatsächlich durch die Produktionsprozesse oder auch statischer, unterschiedlicher statischer Bemessung oder auch Transportlogistik, verschiedene, also die Holzbauunternehmen Details dann wieder anders lösen. Und insofern, das ist, finde ich, so ein schwieriger Grad. Man geht sehr früh, sehr detailliert, sehr weit, sozusagen prescht man voraus mit seiner Planung. Also diesen richtigen Balance zu finden zwischen Detailtiefe und dann trotzdem noch Detailoffenheit. Also man will sich ja auch im Markt offen halten mit seiner Ausschreibung. Also dazwischen muss man einen guten Grad wählen. Ja, das ist die Kunst.
Und jetzt haben wir schon ganz viel über Planung und die frühen Phasen gesprochen. Wie ging es denn dann so ein bisschen weiter? Also es war ja auch ein herausfordernder Bauprozess. Du hast vorhin schon gesagt, das Tragwerk ist hölzern und damit ja ziemlich einzigartig. Wie ging es denn dann weiter? Wie beurteilst du das heute, was dann danach passiert? Hat die Planung so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt? Gab es Herausforderungen, die man so hat nicht kommen sehen, weil das Projekt für euch ja auch neu war? Oder wie ging es dann weiter quasi?
Also gut, im
Reibungslos.
Im Bauprozess erstmal ging es so los, dass wir da in einem sehr schwierigen Baugrund sind, nämlich direkt in der Kaianlage, wo wir die alte Kaianlage mit extrem tiefen Schrägankern mit der neuen Kaianlage alles in unserem Grundstück hatte. Darüber kann der Statiker viel erzählen. Da wurde versucht, sich planerisch irgendwie genau zwischen diese Pfähle zu setzen und am Ende wurde dann eigentlich ziemlich brutal, glaube ich, würde ich sagen, dann auch mal etwas durchbohrt. Also in der Realität sieht das dann natürlich vieles anders aus. Bei dem Holzhochhaus fand ich es faszinierend, wie die Logistik geklappt hat. Also es ist eigentlich immer zum Wochenende ein LKW gekommen, der Firma Rubner aus Österreich mit den Elementen. Und ab montags sind die montiert worden. Und das Wochenende war sozusagen der Puffer für unvorhergesehene Zwischenfälle für diesen Transport. Und Freitag kam dann wieder der nächste LKW. Und es wurde fast durchmontiert, aber darüber kann natürlich Oliver Fried wesentlich mehr erzählen. Aber es wurde auch bei, für meine Begriffe, wirklich hoher Windstärke montiert. Fand ich faszinierend. Also natürlich gab es in dem Bauprozess diverse Schwierigkeiten.
Herausforderungen,
also eine zum Beispiel, wir hatten eine gebundene Schüttung zur Auflast, die hochgepumpt werden sollte und sich ab einer gewissen Höhe dann aber getrennt hat. Also natürlich gibt es viele Unwägbarkeiten. Und es gibt ja auch nicht nur den Holzbau, sondern es gibt dann ja auch noch den, sage ich jetzt mal, konventionellen Ausbau, der dann auch noch folgt. Also ich fand es faszinierend zu sehen, wie sauber diese Holzbaustelle war. Mhm. Also es liegt einfach nichts herum. Es ist einfach eine absolut aufgeräumte Baustelle. Und wir haben dann ja doch noch die Trockenbaugewerke und so hinterher gehabt. Und dann sieht man wieder, wie anders das konventionelle Bauen ist gegenüber diesen elementierten Bauen.
Es riecht gut.
Übrigens an alle Hörende, da mit offenem Auge durch die Welt zu gehen und wenn man auch an Baustellen vorbeiläuft, einfach nur zu gucken, wie viel Müll da rumliegt, nimmt man plötzlich die Welt ein bisschen anders wahr, ja. wenn man bewusst darauf achtet.
Ja. Und man eben auch faszinierend diese Präzision natürlich auch und Qualität, die diese Elemente haben, weil sie ja dann eben fix und fertig mit den Fenstern, mit den beschichteten Geländern, mit allem kommen und man eigentlich eben auf der Baustelle überhaupt keinen Lärm und Dreck mehr hat, sondern eben diese präzise vorgefertigten Elemente einfach einsetzt. Das ist wirklich, wirklich faszinierend gewesen. Ja.
Also was ich jetzt so ein bisschen mitnehme, eure Schlüssellösungen waren zum einen das Team, das Planungsteam und die gute Stimmung, die ihr hattet, oder die gute Zusammenarbeit, besser gesagt. Dieses holzbaugerechte Planen mit dem frühen Einbeziehen vieler Fachplaner und auch eine Holzbaukompetenz früher und dann auch die frühe Kontaktaufnahme mit den genehmigenden Behörden, beziehungsweise auch der Umgang mit dem Genehmigungsprozess oder den Prozessen und dass ihr auch Mockups gebaut habt und eben Dinge bewiesen habt in der echten Welt. Das nehme ich jetzt so ein bisschen mit da draus.
Da würde ich jetzt tatsächlich, wenn wir sicherlich ja noch zu den Learnings kommen, auch noch einen Schritt weiter gehen, dass wir anfangs erwogen haben, auf Idee der Feuerwehr tatsächlich auch ein Mockup für den Brandschutz als Brandversuch zu bauen. Und das kam allen Beteiligten so extrem aufwendig und langwierig vor und wäre aber jetzt, glaube ich, rückblickend sehr hilfreich gewesen, weil es eben da um die auch Notwendigkeit der Sprinkleranlage ging, die wir ja jetzt gebaut haben. Wir haben also eine redundante Sprinkleranlage drin gebaut. Und man sich vielleicht auch da, ähnlich wie mit dem Mockup für den Schallschutz, tatsächlich auch Erleichterungen hätten sich ergeben. Aber sowas, wenn man eigentlich in den Startlöchern ist und denkt, wir sind jetzt schon fast auf der Zielgeraden, so ungefähr, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man jetzt so einen Brandversuch noch wirklich durchexerzieren will. Also das aber, ja, so etwas betrachtet, also würde ich tatsächlich nächstes Mal hätten wir das vielleicht anders gemacht, ja.
Ja, und dann die Learnings. Was sind sie sonst?
Ja, also das, wie gesagt, das mit dem Brandversuch finde ich auf jeden Fall einen wesentlichen Aspekt.
Ansonsten, dazu würdest du raten quasi.
Ja, das kann man jetzt so pauschal natürlich nicht sagen. Also in diesem Falle wäre das jetzt so gewesen. Also ich will jetzt nicht sagen, jedes Projekt soll einen Brandversuch machen. Gar nicht. Aber weiß nicht, die Learnings vielleicht, es ist möglich. Ne? Man muss jetzt auch nochmal den Bauherrn natürlich erwähnen, der das alles möglich macht, der ja auch wirklich mutig, sagen wir mal, vorangeschritten ist, so etwas zu realisieren. Und in der ganzen Dynamik, die ja auch der Holzpreis in der Zeit gehabt hat, ist das alles kein einfaches Unterfangen. Mhm. Insofern, umso mehr freue ich mich, dass das Gebäude steht. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, im Moment wichtiger denn je, jetzt wo aller Orten, sage ich mal, Unsicherheit herrscht. Ja, nicht nur im Hinblick auf den Bausektor, sondern politisch in allen verschiedenen Ebenen, dass man dann doch solche Leuchtturmprojekte hat, die eben zeigen, dass es möglich ist und dass es geht, ist, glaube ich, eine wichtige und sehr motivierende, sage ich jetzt mal, auch Resultat für uns, ja.
Wie sieht es denn mit den Nachhaltigkeitswerten des Projekts so aus? Ich vermute, wenn das Tragwerk auch Holz war, dann ist der CO2-Fußabdruck wahrscheinlich schon mal deutlich geringer. Habt ihr da mal so ein bisschen gerechnet, was ihr eingespart habt und so weiter, was das jetzt konventionellen Baumethoden voraus hat und so weiter?
Natürlich, ja, haben wir das gerechnet. es ist ja nicht alles Holz, aber tatsächlich in den Wohngeschossen, also jetzt vom Turm vornehmlich, also in den Wohngeschossen ist bis auf das Treppenhaus, hatte ich ja eingangs gesagt, das Fluchttreppenhaus muss Beton sein, da geht kein Weg dran vorbei. Mhm. Aber ansonsten haben wir eben massive Brettsperrholzdecken und das Tragwerk auch aus Holz. Wenn man nur diese Holzwohngeschosse miteinander vergleicht, also inklusive natürlich der Stahlbetonkerne, sparen wir um die 50% CO2 gegenüber einem konventionellen Stahlbetongebäude ein. Mhm. Wenn man jetzt die Untergeschosse, wo wir ja auch noch im Hochwasserbereich sind, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wir sind ja auch im Hochwasserbereich der Elbe auch Versammlungsstädte, also die wir auf jeden Fall im Beton errichten mussten, dann sparen wir insgesamt 30%. Finde ich aber immer noch irgendwie eine große Hausnummer. Man kann dann auch mal so Zahlen bemühen. Also es sind 3.500 Tonnen CO2. Man sagt, oder eine Buche bindet eine Tonne CO2 in 80 Jahren. Also 3.500 Buchen müssten 80 Jahre lang wachsen, um das einzusparen. Mhm. Das sind so, um es ein bisschen zu veranschaulichen, dann doch, finde ich, beeindruckende Zahlen.
Ja. Und auch ein kleines Plädoyer an der effizienten Verwendung von dem wertvollen Baustoff.
Ja, das war uns auch sehr wichtig. Das war ein langer Weg, sage ich mal, in der Detailentwicklung, weil wir tatsächlich eigentlich gestartet sind mit Massivholzwänden und so monolithischen Aufbau mit wenigen Schichten, was ja auch auf jeden Fall im Hinblick der Nachhaltigkeit irgendwie ein Vorteil ist. Witzigerweise oder sagen wir absurderweise wird auch die Holzbauförderung ist ja auch an die Holzmenge geknüpft. Also je mehr Holz ich verbrauche, umso mehr Fördermittel kriege ich. Das jetzt nicht unbedingt zu einem wirtschaftlichen Umgang mit dem Material anhält. Mhm. Aber uns war natürlich sehr wichtig, da mit dem Holzrohstoff verantwortlich umzugehen und natürlich die Kosten im Blick zu behalten. Und deswegen sind das ja am Ende Wände geworden, die eigentlich quasi in Massivholzstützen aufgelöst sind, die dann wiederum bekleidet sind. Also Wände, die aus vielen Schichten bestehen, was man kritisch sehen kann oder immer gegeneinander abwägen muss. Man verhandelt eigentlich immer die verschiedenen Belange und versucht, den besten Weg da durchzugehen. Und natürlich gäbe es auch immer einen anderen Weg. Ja. Aber ich denke, so die Hauptentscheidungen, die wir da getroffen haben, zu denen stehe ich auf jeden Fall oder stehen wir auch alle, glaube ich, hier im Planungsteam, dass wir die Grundsatzentscheidungen, auch die das Tragwerk betreffen oder diese Grundstruktur auf jeden Fall richtig gefällt haben.
Genau, das Projekt, wir haben ja vorhin eingangs drüber gesprochen, dass es ja jetzt aktuell bezogen wird, glaube ich.
Ja.
Ist es für dich jetzt schon abgeschlossen und abgegeben?
Also unsere Leistung ist so gut wie erbracht.
Ja. Okay, und wie ging es jetzt für dich weiter? Du hast ja, ihr arbeitet ja auch bestimmt schon wieder an anderen Projekten. Hast du schon ein weiteres Holzbauprojekt in Sicht oder ist vielleicht sogar schon in Arbeit?
Ja, ich habe schon jetzt länger an einem Projekt in Kassel mitgearbeitet. Das ist ein Bürogebäude, wo wir so Holzbeton-Verbundsystem eingeplant haben, was dadurch, dass es auch eher auf der grünen Wiese ist, sage ich mal, sich da sehr schön modular einsetzen lässt. Also das hat so drei Finger, die sich irgendwie so in die Landschaft strecken, sage ich jetzt mal, und eben einen hohen Vorfertigungsgrad und Serialität. Parallel jetzt bin ich, sag mal, über den Holzbau, aber jetzt auch natürlich dieser ganzen politischen oder Entwicklungen, sag ich mal, der Welt insgesamt mich sehr in dieses Thema Nachhaltigkeit eingearbeitet und bin jetzt fürs Büro sozusagen verantwortlich, die Projekte von Anfang an dorthin gehend zu beraten. Ich habe mich da weitergebildet, habe die GNB Consultant gemacht, habe Nachhaltigkeitsmanagement-Ausbildung gemacht. Und,
das ist eine Galisonsfigur des urbanen Holzbaus jetzt quasi.
Wie gesagt, das geht über Holzbau ist ja nicht gleich Nachhaltigkeit. Ja. Also eben, es geht ja sehr, 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 sehr viel weiter, so dass ich habe ich mich eben sehr viel fortgebildet und bin jetzt quasi, weil die großen Hebel, was die Nachhaltigkeit angeht, wie gesagt, nicht nur im Sinne des Holzbaus oder der Konstruktion, sondern in allen Belangen, die das ja betrifft, bin ich eben dann von Anfang an jetzt bei den Projekten dabei und cool, berate.
Und Impulse und sagt,
ja, und auch bei den Wettbewerben. Hier, ja. Genau, weil die Hebel sitzen am Anfang.
Ja.
Und ja, was wir auch ausbauen oder uns wichtig ist, dass wir die Bauherren adäquat beraten können. Ja. Du hast ja auch das Thema EU-Taxonomie, diese ganzen neuen Richtlinien, die es gibt oder wohin geht es überhaupt auch für die Bauherren, dass wir da kompetent beraten und genau und Impulse setzen und auch intern eben das Wissen weiter schulen. Also ich mache auch interne Veranstaltungen, um alle Mitarbeiter sozusagen mitzunehmen, weil es ist so viel, was neu eben kommt und dazu kommt. Und um da gemeinsam an einem Strang zu ziehen, muss auch jeder eigentlich auf diesem Level sein. Und da bin ich auch sehr dankbar, jetzt auch hier der Geschäftsleitung, dass sie da so mir die Möglichkeit geben und da auch diese Relevanz so erkannt haben und wir da jetzt so gemeinsam uns aufgemacht haben, da genau
und
weit vorne zu sein.
Und hast du Kontakt oder Feedbacks von mietenden, einziehenden, kaufenden Parteien schon mal bekommen?
Nee, leider nicht. Okay. Also da habe ich keinen Kontakt. Nee, also wir haben auch schon mal überlegt, ob wir mal einen Fragebogen machen. Also es gehört ja auch immer so ein Postcheck dazu. Ja. Wir haben, ja, aber das haben wir nicht, nee. Also ich habe tatsächlich über den Bauherrn mal einmal Feedback bekommen, dass das Raumklima angenehm sein soll. Aber sonst leider nicht. Weiß ich auch nicht, ob das noch passiert.
Kommt bestimmt
noch. Das wird sich zeigen.
Ja.
Schön. Mir sind die Fragen ausgegangen jetzt, Witold. Hast du noch eine abschließende Frage?
Ich würde gerne noch abschließend fragen, inwiefern, also du hast es schon gesagt, das ist eigentlich jetzt eher ein Leuchtturmprojekt. Was können jetzt Projekte, die vielleicht nicht diesen hohen Anspruch haben, die eher so in der Fläche sind, was können die so ein bisschen mitnehmen, außer dieser Inspiration, dass es den einen oder anderen Rekord gebrochen hat, dass es möglich ist, dass es Tragwerk aus Holz ist und so weiter. Was für Learnings gibt es? Wir haben jetzt über die Learnings für euch gesprochen, für dich. Gibt es auch welche, sage ich mal, für den Holzbau abseits des Projekts?
Also ich glaube, man ist ja jetzt da Teil einer ganzen Bewegung. Wir sind ja nicht die Einzigen, die in Holz bauen. Und es, wie ich sagte, dieses Wissensvernetzung ist ja ganz, ganz wesentlich. Deswegen sind wir zum Beispiel auch Teil der Koalition für Holzbau. Gestern gab es ein großes Event dazu, wo die neue Musterholzbaurichtlinie vorgestellt werden sollte. Und da haben wir unser Projekt eingebracht. Also wir versuchen, diese Expertise halt irgendwie auch weiterzugeben. Mhm. Wir haben ganz, ganz viele Führungen gemacht, Studentengruppen, also dieses Wissen zu teilen, das sind ja teilweise eben auch Forschungsergebnisse. Dieser Forschungsbericht von der DBU wird auch veröffentlicht werden. Der ist allgemein zugänglich. Also quasi nicht mit diesem Wissen jetzt großartig hinterm Berg zu halten, sondern wirklich das auch weiterzugeben, sowohl in die Lehre als auch eben an andere Architekten oder Investoren. Und natürlich dadurch, dass das diese Leuchtturmfunktion hat es natürlich auch mehr Aufmerksamkeit bekommen, dieses Projekt, oder ist auch in der Presse recht virulent vertreten. Und aber eben ja, dadurch hat es eben auch viele Leute sozusagen darauf gestoßen, sich damit zu beschäftigen mhm. und sich da eben Informationen zu holen. Mhm. Und das haben wir auf jeden Fall gepflegt. Und nicht nur wir, also auch Aßmann hat unzählige Führungen gemacht. Die Garbe selber hat unzählige Führungen gemacht. Wir mhm. haben, ich glaube, dreimal beim Tag der Architektur das Ganze auch für die Bevölkerung sozusagen, da kann jeder hinkommen, das Projekt gezeigt. Also das, ja, das finde ich einen wichtigen Aspekt, dass man das quasi teilt und ja, so ein bisschen dass man verschafft. Ja, und dass man eben diese Expertise quasi dann auch in die Breite trägt. Mhm. War das eine Antwort?
Ja.
Ja.
Schön. Das war doch eine ganz gute Beschreibung eines Projekts, auch wenn man es nicht sehen kann, was man sich jetzt, bevor man es Bilder googelt, erstmal dann vorstellen konnte.
Obwohl ich zum Gestalterischen relativ wenig gesagt habe, wie mir jetzt nochmal einfällt. Also
wenn uns unzählige Fragen erreichen, dann müssen wir dich halt nochmal treffen.
Also zum Beispiel haben wir ganz vernachlässigt, was ich auch sehr schön finde in der Hafen City, was eher so dann am Anfang gehören würde, dass es ja immer quartiersweise eine übergreifende Außenraumplanung gibt. Und in unserem Quartier der Barkenhafen ist das vom Atelier Leudl. Und diese unteren Wände, die im Bereich des Hochwassers sind, die sind Warftwände genannt, die haben eben dieses übergreifende Gestaltungskonzept. Wenn man da die Kaianlagen, diese Promenade lang geht, verbinden diese Warftwände eben das alles mit diesen einheitlichen Klinker und diesen Flutschutztoren, die alle dieselbe Farbe haben, dieselbe Detaillierung. Und auch die ganze Außenraumplanung eben mit der Baumbepflanzung und so ist eben übergreifend. Und das, finde ich, macht eine große Qualität auch aus in der Hafen City. Auch, dass die Stadt sich verpflichtet hat, die Außenflächen vorher schon fertigzustellen, bevor die Leute eingezogen sind, was häufig ja auch nicht so ist. Man zieht dann ein und sitzt mhm. eigentlich erst noch anderthalb Jahre oder was auf der Baustelle drumherum. Das ist eben dort auch nicht so. Das finde ich auch eine große Qualität. Ja.
Würdest du selber drin gern wohnen?
Oh ja, also die Wohnungen haben einen fantastischen Blick. Also man, je nachdem natürlich, in welche, also eigentlich sind alle Richtungen toll. Mhm. Ich finde gar nicht beim Turm jedenfalls, dass es gibt keine Richtung, die irgendwie nicht spannend ist. Mhm. Und auch die Wohnungen, sagte ich ja schon, also die Wohnungen im sozial geförderten Mietwohnen, die haben richtig große, schöne Balkone zum Wasser hin. Also das ist schon eine ziemlich gute Qualität. Das Ganze gruppiert sich ja um einen gemeinsamen Innenhof, der auf dem ersten OG, also ist quasi auf dem Dach der Wildtierstiftung drauf ist, mit einer Kinderspielfläche und auch begrünten Fläche, zu der alle von dem aus diesem Mini-Quartier, nenne ich es jetzt mal, Zugang haben. Ja, also das ist schon eine schöne Hoppelade. Lage. Ja. Ja, ja.
Gut, vielen Dank, Uta.
Ja, vielen lieben Dank.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.